Und steht noch eine Frage aus, wie bereiten wir die Gruppen darauf vor, Werkzeuge zu sein? Ich würde aber sagen, 5 Minuten Luftpause dafür, dass ich im Klartext spreche, manchmal nicht sehr schonend, bitte entschuldigt, aber ich kann nicht anders. Meine Erfahrung in der Koordinationsgruppe, also es gibt einen Gesamtdeutschen Rat für Deutschland und dieser Rat wählt eine Koordinationsgruppe. Ja? Und wie wir da einen Tag als Gäste in der Koordinationsgruppe waren, sollten wir sagen, waren noch ein paar Gäste da, was wir empfinden, wie wir spüren, dass der Herr führt und wie es weitergeht und weitergehen soll. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich, was ich da gesagt habe, ja, eben genau so im Telegrammstil, was ich vorher gesagt habe. Was war die Reaktion? Damit schockieren wir unsere Gruppen. Das können wir denen nicht sagen. Und ihr Propheten, ihr meint immer, das müsste gleich in den nächsten 5 Minuten geschehen. Ja, damit können Sie schon recht haben. Und es wurde im Gesamtdeutschen Rat totgeschwiegen. Meine Frage ist, ist es wirklich nur Schock? Hat es Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken und vor der Realität, die da ist, die Augen zuzumachen? Was soll das? Deswegen ist die Realität trotzdem da. Und ich werde auch nicht still sein, ich werde also penetrant werden. Weil ich nicht anders kann. Wer wird in der kommenden Zeit Werkzeug des Herrn sein können? Werkzeug seines Heils. Für die Zeichen und Wunder seines Heiles. Und wer wird bereit sein, für ihn zu leben, wenn es sein muss, bis in den Tod? Ich kann nicht für Gott leben, wenn ich nicht bereit bin, für ihn zu sterben. Eines ist sicher, der Herr wird sein Werk tun. Er wird es an Deutschland tun und er wird es mit Deutschland und England tun. Und der Herr wird seine Kirche, die am Boden liegt, aufrichten und schön machen. Ist die charismatische Erneuerung nicht bereit, Werkzeug zu sein, und ist sie nicht bereitet, dann wird sich der Herr andere suchen, an den Wegen und Säulen. Bruder Jan spricht von der Kirche der Armen und er sagt nur, allein durch die Kirche der Armen wird Evangelisation 2000 geschehen. Wer ist bereit, Werkzeug des Herrn zu sein? Und es sieht doch so aus, wenn wir jetzt wieder unsere Gruppen realistisch anschauen, da sind Einzelne bereit mitzugehen. Und sie kann der Herr gebrauchen. Sie stehen ihm ganz zur Verfügung. Er wird sie gebrauchen. Die es nur schön warm haben wollen in der Gruppe, die wird er nicht gebrauchen können. Das sagt überhaupt nichts aus über ihr Gerettetsein oder über ihr weiteres spirituelles Leben. Das sagt nur das eine aus. Wen wird der Herr in dieser Zeit als Werkzeug gebrauchen können und wen wird er als Werkzeug nicht gebrauchen können? Und bei der Frage, wie bereiten wir jetzt unsere Gruppen darauf vor, dann gibt es auf jeden Fall eines nicht, was viele von mir heute erwarten. Es gibt keine Rezepte. Es ist unmöglich. Vielleicht gibt es nur Hinweise, was wesentlich ist für die Gruppen. Ganz unverzichtbar. Und da seid ihr alle als Leiter in einer hohen Verantwortung. Und ich muss euch sagen, mich drückt diese Verantwortung schon so lang, bis ich dann immer schweigen konnte. Für die Diözese und nochmal für Wachen und Betet. Und ich möchte euch dazu ein Bild sagen, das mir jemand so im Vorübergehen mal schnell im Flüsterton im Gesamtdeutschen Rat erzählt hat, aber das Bild wurde auch nicht gemacht. Ein Bild von der charismatischen Erneuerung hatte jemand. Ein großes Schiff. Dieses Schiff ist aufgelaufen und weg und neigt sich schon und ist am Untergehen. Und oben auf Deck fetzen die Charismatiker noch immer ihr Halleluja und merken überhaupt noch nichts davon. Mich hat das Bild zutiefst erschüttert, weil ich gewusst habe, das ist wahr. Verantwortung für uns Leiter. Wie bereiten wir die Gruppen vor? Im Grunde ist es so einfach. Wenn wir wirklich die Ideale der charismatischen Erneuerung ernst nehmen, zutiefst ernst nehmen und zutiefst leben, dann sind wir vorbereitet. Aber dann müssen wir sie so tief ernst nehmen, dass es nicht mehr geht. Bis hierher, aber nicht weiter. Und diese Gabe, aber ja keine andere. Und ihr wisst schon, wie die Dinge heißen. Und das traue ich mich noch, aber das nicht mehr. Und dafür halte ich mich noch für geeignet und da nicht mehr. Was für ein Unglaube steckt da dahinter. Selbst wenn es so demütig klingt. Wo ich dann wirklich Gott wieder nur zutraue, was ich mir selber zutraue. In der charismatischen Erneuerung die Übergabe meines Lebens und meines Sterbens. Und viele sagen, ah ja, Lebensübergabe, davon wurde immer geredet. Aber Übergabe meines Sterbens habe ich noch nie gehört. Welche Abstriche haben wir schon gemacht in den Einführungsseminaren? Um nicht zu schockieren und, ja, ich brauche das jetzt alles gar nicht sagen. Aber ich werde wirklich erst für ihn leben können, wenn ich auch die Übergabe meines Sterbens ihm gesagt habe. Dann kann ich den Realitäten ins Auge schauen. Ohne Angst. Und wenn mich die Angst überkommt, weil ich weiß, dass ich schwach bin, dann weiß ich nur eins, Herr, du musst mich stärken. Um für dich zu leben, brauche ich die gleiche Stärke und Kraft, wie um für ihn zu sterben. Wir haben es doch in der Erneuerung. Oder ihm ganz zur Verfügung sein. Fragen ist für uns alle, auch für mich, ständig eine Gewissenserforschung. Wie leben wir das? Oder mit wie vielen Abstrichen leben wir das? Bin ich ihm ganz zur Verfügung, ohne auch nur irgendetwas zurückzubehalten? Auch nicht meine Angst und auch nicht meine Schwäche. Wenn ich ihm total zur Verfügung bin, dann werde ich bereit. Und es hat Konsequenzen. Ja, ich muss mich jetzt immer zusammennehmen, dass ich nicht von einem Punkt einen Vortrag halte. Ihr wisst aber, ich kann jetzt nur noch Schlagworte geben. Dazu gehört auch die Bereitschaft für die Gaben. Und nicht nur, um sie halt auch zu akzeptieren. Sind wir doch mal ehrlich. Wie wird denn gesprochen? Wenn in einer Gruppe niemand gegen die Gaben ist, ja, die vielleicht einer hat, dann atmet man schon auf und dann wird gesagt, Mai, ist das eine tolle charismatische Gruppe. Das genügt immer noch nicht. Und das ist schon nicht in allen Gruppen. Sondern die Gaben annehmen und sie akzeptieren und damit wuchern. Sonst geht unsere Zeit unter im Dunkeln. Und damit wuchern, ob es gelegen oder ungelegen ist. Und ob sie mich annehmen oder ob sie mich ausstoßen. Und ob sie mich loben oder ob sie mich schlagen und über mich herfallen. Anders werden wir in der kommenden Zeit nicht durchkommen. Und dann das Ideal der charismatischen Erneuerung, Evangelisation. Und ich möchte euch bitten, dazu ermutigen, auch in den Gruppen, einfach hineinzusehen und hineinzusprechen, mitten in den Dreck dieser Welt und mitten in das Dunkel dieser Welt und mitten in die totale Aussichtslosigkeit und wo man menschlich gesprochen meint, wir stehen doch auf dem verlorenen Posten, wie sagt Paulus, modern übersetzt, wir sind doch der letzte Dreck für diese Welt. Mitten da hinein sehen und sehen und sprechen und sprechen. Das Licht gehört nicht dahin, wo es Licht ist, sondern es gehört mitten hinein in die tiefste Dunkelheit. Aber da darf ich auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Wenn ich versuche, auf die Dunkelheit Rücksicht zu nehmen, lösche ich das Licht. Das heißt, dass die charismatische Erneuerung nicht nur eine Gebetsgruppe ist einmal in der Woche, wo es schön ist. Er darf so richtig schön sein. Aber es ist mehr. Die charismatische Erneuerung ist ein Lebensstil. Und dieser Lebensstil muss aus dem tiefsten Innern kommen, aus einer ganz bewussten Haltung heraus. Sie ist ein Lebensstil. Ich kann nicht in die Gebetsgruppe gehen und die Woche durch meine stille Zeit mit dem Herrn versäumen. Bilden wir uns nicht ein, dass da Christus in der Mitte unseres Lebens steht. Da ist Christus immer noch. Auch wenn ich ihm einmal mein Leben übergeben habe, bleibt Christus eine Randerscheinung in meinem Leben. Dann bin ich nicht anders als die einmal in der Woche am Sonntag in die Kirche gehen und die übrige Zeit spielt der Herr kaum eine Rolle. Aber da wird es ernst in unseren Gruppen. Vielleicht auch ernst unter den Leitern. Ich kann nicht in einen Gebetskreis gehen und im Alltag so leben wie jeder andere. Vielleicht schockiert das. Aber es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr in der kommenden Zeit. Der Gebetskreis ist nicht irgendetwas Bequemes, Unschuldiges, was mich sonst nicht beunruhigt im Leben. Ich kann nicht in den Gebetskreis gehen und danach die anderen schlecht machen. Und ich kann nicht... Ihr wisst, was ich meine. Achten wir auf unsere Beziehungen, wie die ausschauen. Vergebung, darüber wird ja oft genug in der Erneuerung gesprochen. Ich kann nicht in den Gebetskreis gehen und dann sein wollen wie die anderen, nicht auffallen wollen. Ich darf mich nicht mehr gleichförmig machen mit dieser Welt. Sonst bin ich doppelt und dreifach mitschuldig, dass die Kirche am Boden liegt. Denn sie liegt nur am Boden, weil sie sich gleichförmig gemacht hat mit dieser Welt. Und ich habe es einmal versucht, im neuen Kontaktdienst einfach ein bisschen auf das Empfinden zu wecken. Ja, es braucht ein sehr, sehr sensibles Empfinden. Was, wenn ich charismatische Erneuerung und Gebetskreise ernst nehme, was dann nicht mehr sein kann? Ich sage es jetzt nur mit einem Stichwort, bitte schaut dann in den Kontaktdienst, wenn ihr mehr wollt. Das Stichwort Mode und Kleidung. Wie heute manche daherkommen in ihrer Kleidung, das spottet jede Beschreibung und zerstört jede Ehrfurcht. Ich kann das nicht machen, dass ich so in einen Gebetskreis komme. Aber das Empfinden schwindet. Und ich muss doch wissen, bei welchen Fernsehsendungen ich abschalten muss, weil es meine Fantasie belastet und unrein macht. Und dann bin ich nicht mehr total, vollkommen empfänglich für Gott. Darum geht es uns. In dem Moment, wo ich nicht mehr ganz empfänglich bin für Gott, kann er mich nicht mehr gebrauchen als Werkzeug in der Zeit, die kommt. Und ich muss als Christ wissen, welche Zeitschriften in meinem Haus liegen können und welche nicht mehr, auch wenn ich für sehr rückständig angesehen werde. Und ich muss wissen, bei welcher Veranstaltung ich aufstehen und gehen muss. Das ist eine sehr laute Sprache. Und ich muss wissen, wo ich als Christ nicht mehr schweigen darf, ohne mich sehr schuldig zu machen. Es wird immer so viel gesprochen über die Schuld des Schweigens im Dritten Reich. Aber warum spüren wir nicht in der Kirche, wie sehr wir uns im Moment schon schuldig machen? Weil wir Dinge einfach hinnehmen. Und ich muss umgekehrt spüren, wo ich als Christ, wenn es um meine Person geht, aufgerufen bin, auszuhalten, zu leiden, zu schweigen, zu lieben. Und mit dem Herrn zu leiden. Und ich muss wissen, wenn ich in einem Gebetskreis bin und es ernst nehme, wo ich mit Menschen über meine Kirche weinen darf und wo ich sie verteidigen muss. Und Merkmal der Unterscheidung unter Christen wird sicher sein, wie sie zum Papst stehen. Einen prophetischeren Menschen gibt es nicht und einen mutigeren gibt es nicht, der gegen jede Zeitmeinung, wenn sie falsch ist, das Wort spricht. Wir spüren vielleicht, wir brauchen eine sehr, sehr große Unterscheidung der Geister. Charismatische Erneuerung ist ein Lebensstil, sonst ist sie nur eine Tönche. Und erinnern wir uns, was Jesus sagt über die Pharisäer, die übertüncht sind. Wir müssen die Prioritäten setzen. Dem Dienst des Herrn dürfen wir nichts vorziehen, aber auch wirklich nichts. Wie oft erlebt man es, ja, ich möchte schon dieses und jenes, aber ich habe keine Zeit. Manchmal bin ich dann also noch ganz mitleidig und sage, gell, bist auch so im Druck. Und dann merkt man, ja, aber geht nichts dagegen. Zeit zu dem Sport und Zeit zu diesem und Zeit zu jenem und Zeit zu dem gemütlichen Abend. Gar nichts dagegen. Aber wenn ich das vorziehe, den Dienst für den Herrn, dann kann mich der Herr nicht mehr gebrauchen. Ich glaube, da sind wir da, wo Jesus sagt, wenn einer die Hand an den Flug legt und zurückschaut, dann ist er nicht zu gebrauchen für das Reich Gottes. Und wenn er erst heimgeht und dieses und jenes tut, weil er das noch vorzieht, es sagt gar nichts über seine Rettung. Es sagt nur eins, er ist für den Dienst im Reich Gottes halt nicht zu gebrauchen. Oder wenn ich in irgendwelchen Abhängigkeiten stehe. Wir brauchen einen alternativen Lebensstil. Aber täuschen wir uns nicht, der wird Ärgernis erregen. Es wird nicht heißen, mei, wie der lebt. Keineswegs. Und es wird Ärgernis erregen, mitten in unserer Kirche und mitten unter den Christen. Ich möchte ein Beispiel noch sagen zu dem Schweigen und nicht mehr schweigen dürfen. Was mir gerade Michael Hartl erzählt hat, sagst du es bitte?
Ja. Bei uns in Deggendorf ist in einer Drogerie, wo auch so Kunstgegenstände verkauft werden, ein Bild ausgehängt vor Weihnachten. Das war eigentlich eine Verspottung des letzten Abendmahls von Leonardo da Vinci. Ich weiß nicht, wer das kennt, da ist Jesus am langen Tisch in der Mitte und er breitet so die Hände aus, ein Kerl steht vor ihm und links sitzen sechs Apostel von ihm und rechts. Ja. Und das ist ein sehr schönes Bild und in dieser Drogerie hing ein Bild mit Marilyn Monroe in der Mitte mit einem Fruchtkelch mit so Früchten drauf und sie macht so eine Geste und links von ihr sechs Männer und rechts von ihr sechs Männer. Diese sechs Männer waren in der gleichen Haltung abgebildet wie diese Apostel beim letzten Abendmahl von Leonardo da Vinci. Also sehr gut gemacht, eindrucksvoll, diese Marilyn Monroe sehr, wie soll ich sagen, ansprechend da dargestellt. Und ich bin aber erschrocken, bin in das Geschäft rein, habe gesagt, ich möchte den Geschäftsführer sprechen und so, wegen dem Bild und so, das finde ich nicht gut und so. Dann habe ich gesagt, er ist nicht zu sprechen und so weiter. Und ich habe ihn also nicht hergegeben. Dann habe ich eines Tages angerufen und gesagt, ich möchte Sie sprechen, Herr Murra, wegen diesem Bild und so. Das hat mich irgendwo verletzt, weil es eher als Spottung betrachte vom letzten Abendmahl. Ach, sagt der Herr Dr. Hartl, da sind Sie aber der Erste. Das ist der Renner der letzten Monate. Wir haben also viele Bilder davon verkauft. Jeden Tag verkaufe ich mindestens zwei Plakate davon. Das hat ein ganz bekannter Designer aus Hollywood gemacht. Der hat auch die Filmplakate gemacht für den Film, der mit dem Wolf tanzt. Und ja, habe ich gesagt, trotzdem, ich bin da erschüttert und sagte, ach, die Leute merken das nicht. Und übrigens hat er gesagt, der Herr Stopfer war auch Herrin, und er hat gesagt, das wäre ganz lustig. Damit war ich bedient. Aber am nächsten Tag ist das Bild nicht mehr Kind.
Ich möchte euch noch was sagen, wenn wir schon bei dem Thema sind und was die Gebetsgruppen tun können und wie wir sie vorbereiten können. Wir haben vor kurzem ein langes Fax geschickt bekommen, der arbeitet also über PC. Das ist ein Arzt und Psychotherapeut, Dr. Schmidt in Neutraubling, der sich auch aufgerufen fühlt, die Finger auf diese Dinge zu legen. Und er beschreibt also, er hat versucht, in Regensburg im Donau-Einkaufszentrum in der Pustet-Buchhandlung ein neues Testament zu kaufen. Es lag eine Menge New Age-Literatur da, es lag der Koran da, aber kein neues Testament. Er hat danach gefragt und hat gesagt, tut uns leid, das haben wir natürlich nicht. Gehen Sie doch in die Hauptbuchhandlung. Er ging in die Hauptbuchhandlung in der Stadt, er hat wieder ein neues Testament verlangt. Es war keines da, alles andere war da. Die Verkäuferin war nicht bereit zu einem Verkaufsgespräch und es war auch niemand bereit, sonst, wenn ein Buch nicht vorrätig ist, mit ihrem Bücherdienst haben sie es nächsten Tag. Sie war nicht bereit, es zu bestellen. Er ging ohne neues Testament wieder raus. Aufgabe der Gebetsgruppen in Regensburg. Bitteschön, jeder in der Gruppe muss er mal hingehen und dort ein neues Testament verlangen. Der Arzt schreibt das nämlich auch, dass viele dort hingehen müssen und ein neues Testament verlangen, damit sie sehen, dass es schon auch noch verlangt wird. Wie bereiten wir die Gruppen darauf vor. Eine große Frage und für manche Gruppen sicher auch schwierig. Was sollen wir tun, wenn die Unterscheidung mitten durch die Kirche geht und gehen will? Was ist mit unserem Gehorsam gegenüber der Kirche? Das ist jetzt theologisch sehr leicht zu beantworten. Ja? In der Praxis müsst ihr vielleicht sehr viel um Unterscheidung beten. Einmal kann die Kirche nichts gegen mein Gewissen fordern. Dann, wenn Verfolgung, wenn Verrat auch aus den Reihen der Kirche kommen wird, ich habe eine Richtschnur, wo etwas gegen die Gebote verlangt wird, wo mir eine veränderte Lehre der Kirche geboten wird, da darf ich nicht gehorchen. Es gibt umgekehrt Dinge, wo mir verboten wird, vielleicht jetzt ein Heilungsgebet zu sprechen. Ich sage es jetzt mal so, da müsste ich gehorchen. Der Herr kann auch anders heilen. Ich möchte noch etwas aufgreifen. Ich muss die Gruppen vorbereiten, indem ich mir ganz bewusst ist, die charismatische Erneuerung braucht verstärkt den Blick auf den Gekreuzigten. Und ich war so glücklich, wie mir die Eva erzählt hat, dass der Kantor La Messa in Assisi das gesagt hat. Ja, dann wusste ich, dass ich nicht irgendwo am verkehrten Weg bin. In der charismatischen Erneuerung, das ist sicher gut, ist sehr stark bisher der Blick auf den Auferstandenen, auf den Sieger, auf den König. Das muss auch bleiben. Aber es darf nicht einseitig werden. Wir brauchen den Blick auf den Gekreuzigten. Wir werden ohne diesen Blick nicht mehr durchkommen in der Zeit, die vor uns liegt. Und da sind wir wieder bei der Gegenwärtigsetzung seines Leidens und Sterbens. Und wir müssen immer mehr in den Gruppen Verehrung der Eucharistie betonen. Wieder Gegenwärtigsetzung seines Leidens und Sterbens. Das Kostbarste, Wichtigste, was der Kirche anvertraut ist. Ich fühle mich nicht ganz wohl, wenn ich euch jetzt nur Stichworte hingeworfen habe. Aber manches geht nicht anders. Und ich würde sagen, da, wo ihr in den Gruppen Angst habt, dass die Leute total geschockt sind, wenn ihr ihnen erzählt, was auf uns zukommt, dann bereitet sie doch wenigstens so vor, dass sie die charismatische Erneuerung mit ihren Idealen bis ins letzte und tiefste leben. Eine bessere Vorbereitung auf die kommende Zeit gibt es nicht. Und wenn sie da beginnen, sie wirklich wieder bis ins letzte und tiefste zu leben, dann wird es sie nicht mehr schockieren, auch etwas mehr zu erfahren über die kommende Zeit. Ihr könnt die Dinge umdrehen. Und da, glaube ich, gibt es sehr, sehr viel zu tun. In unserem eigenen Leben und in den Gruppen. Und was mich also selber immer so erschüttert ist, jetzt hat sich Gott diese Erneuerungsbewegung herausgerufen, die Leute. Und jetzt ist diese Erneuerungsbewegung schon wieder zu erneuern. Aber das ist halt menschlich. Das sind wir in unserer Schwäche, wenn wir uns nur erneuern lassen. Aber im Wortlaut des Vorwurfs zu reden, es ist wirklich 12:05. Wir müssen beginnen in unserem eigenen Leben und in den Gruppen. Und ich möchte noch etwas dazu sagen, auch für die Gruppen. Wir müssen versuchen, alles geschehen, heute, was schon ist und was auf uns zukommt, nicht mit den Augen der Welt zu sehen. Wir müssen die Durchsicht haben. Auch nicht zu sehen mit unseren natürlichen Augen und mit unserer natürlichen Logik. Das wäre immer noch zu gefährlich und manche könnten vielleicht daran zerbrechen. Sondern wir müssen die Dinge sehen mit den Augen Gottes, mit den Augen der Ewigkeit, mit den Augen Gottes, und dann werden wir Wesentliches erkennen und vom Unwesentlichen unterscheiden. Und dann ist das Wesentliche das Totale zur Verfügung sein im Leben und im Tod. Und dann ist das Wesentliche die große Begnadung unserer Zeit. Mit irdischen Augen wäre es der Schock. Wir müssen uns andere Augen geben lassen vom Herrn. Dann schauen die Dinge plötzlich ganz anders aus. Und dann kommt plötzlich mitten in diesen ernsten Gedanken der Himmel auf. Und ich weiß eines ganz sicher. Der Herr wird die Kirche nicht am Boden liegen lassen. Er wird es nicht tun. Er wird sie so strahlend und herrlich machen, wie sie schon lange nicht war. Wir müssen mit seinen Augen die heutige Zeit anschauen. Und je dunkler es auf mich zukommt, desto mehr denke ich mir, es wird herrlich werden, wenn wir mit dem Herrn hindurchgehen. Und ich möchte nach all diesen ernsten Gedanken auch wirklich euch und den ganzen Gruppen diesen Blick mitgeben. Es wird wunderbar und es wird eine Gnade, so wie sie unsere heutige Zeit nie verdient hat. Das ist der Herr. Da, wo die Schuld und die Dunkelheit sehr, sehr groß ist, da gießt er seine Gnade aus, wie selten. Und wir dürfen in diesem Strom der Gnade drinstehen, wenn wir bereit sind als seine Werkzeuge.